For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country, and jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast, der das, Achtung, Institut zum besten notleidender Handlungsdiener leitet. Zumindest hieß sein Unternehmen mit heute 10.000 Beschäftigten und 5,5 Millionen Kunden so, als es vor 250 Jahren an den Start ging. Heute bewegt die Firma, ist eigentlich das falsche Wort, aber gleich wissen alle warum, fast 32 Milliarden Euro im Jahr und ist aus Hamburg und auch aus Deutschland nicht mehr wegzudenken. Worüber spreche ich? Ich spreche über die Deutsche Angestelltenkrankenkasse, kurz DHK. DAK. So heißt das Institut zum besten notleidender Handlungsdiener heute. Und ich freue mich aus vielen Gründen, dass der Chef heute da ist, Andreas Storm. Ich freue mich einerseits, weil wir jetzt gleich erfahren werden, wie das denn in den nächsten 250 Jahren so mit den Krankenkassen und den Patienten und so auf uns weitergeht. Aber ich freue mich auch, weil Andreas Storm schon sehr jung offensichtlich den Wunsch hatte, den Traum hatte, den Job zu machen, den er heute macht. Aber, und das ist interessant, vorher ein langes Leben in der Politik hatte. Und wir also auch ein bisschen über Politik sprechen werden und auch über Namen, die jeder von uns kennt. Über Norbert Blüm, über Horst Seehofer, über Angela Merkel und über Annegret Kramp-Karrenbauer. Denn mit all denen hat mein heutiger Gast zusammengearbeitet und das, obwohl er gerade erst 60 geworden ist. Ist das soweit? Habe ich soweit alles richtig gesagt, lieber Storm?
Ja, selbstverständlich, lieber Herr Heider, und ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
Womit fangen wir an? Ich fand interessant in dem Fragebogen, den ich allen schicke, auf die Frage, was Sie sich mal vorgestellt haben, was Sie als Kind werden wollen oder als Jugendlicher, als junger Mann, haben Sie gesagt, Sie hätten, Ihr Traumberuf sei die Leitung eines Sozialversicherungsträgers gewesen. Im Studium, glaube ich, kam das so auf. Ja. Studium der Volkswirtschaftslehre. Das ist ein Traum, der einem jetzt nicht direkt einfällt, wenn man über Traumberufe nachdenkt. Wieso wussten Sie schon so früh, dass Sie das werden wollten?
Naja, die Entwicklung war erstmal ein bisschen anders. Als Jugendlicher wollte ich Historiker werden. Ich habe Bücher regelrecht verschlungen und habe mich unheimlich für Geschichte und für fremde Länder interessiert. Und dann hat mir mein Vater aber nahegebracht, dass es doch sinnvoll wäre, etwas Bodenständigeres zu studieren. Er selber war Diplomkaufmann und ich wollte aber, sagen wir mal, in etwas größeren Dimensionen denken. Und deshalb habe ich gesagt, wirtschaftswissenschaftliches Studium ist toll, aber wenn, dann Volkswirtschaftslehre. Mhm. Und am Beginn meines Studiums gab es eigentlich so zwei Überlegungen für die Berufswahl, für die ich wirklich gebrannt habe. Das eine war Wirtschaftsjournalismus. Das hat mich unheimlich interessiert. Ich habe sehr, sehr gerne geschrieben. Und auf der anderen Seite Wirtschaftsforschung. Hatte ein Interesse für die Analyse, für die Zahlen, für gesamtwirtschaftliche Modelle. Und am Ende vom Grundstudium war dann die Frage, welche Spezialisierung macht man im Hauptstudium? Und dann fand ich unheimlich spannend das Thema Sozialpolitik. Und da war Mitte der 80er Jahre der Beginn einer Reformdebatte. Was müssen wir machen, dass die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, dass diese Systeme auch in Zukunft funktionieren? Das fand ich faszinierend, habe gedacht, das passt auch zu deinen Vorstellungen, sowohl Wirtschaftsforschung als auch Wirtschaftsjournalismus. Und als man dann mal in der Runde der Kommilitonen drüber geredet hat, was kann man denn beruflich machen, wenn man jetzt einsteigt in den damals relativ neuen Zweig der Sozialpolitik, ist gesagt worden, na ja, also wenn du es ganz nach oben schaffst, dann wirst du mal vielleicht Chef von einem Sozialversicherungsträger, einer Krankenkasse oder einem Rentenversicherungsträger. Und das war so die Sache, wo ich mir gedacht habe, Mensch, dann brauchst du ja nicht mehr als Journalist zu kommentieren, was die anderen machen oder auszurechnen, was man machen muss, dass die Rentenversicherung weiter funktionieren kann, sondern dann kannst du ja selber mitentscheiden, wie das geht. Und das war so der Punkt, da ich gedacht habe, das wäre eigentlich eine tolle Perspektive, aber hätte im Traum nicht daran gedacht, dass das dann zu meinem späteren Lebensweg tatsächlich auch realisiert werden kann. Das ist der Hintergrund.
Waren Sie damals schon in der CDU?
Ich war damals, ja, ich habe am Ende meiner Schulzeit begonnen, mich politisch zu engagieren. Da war ich auch in der CDU, habe mich da auch bewusst dafür entschieden. Ich hatte mir vorher die Parteiprogramme angeschaut und bin aus sehr grundsätzlichen Erwägungen dann in die CDU gegangen, weil mir nicht nur das Fundament, auf dem die Parteiprogrammatik basiert, sondern damals insbesondere auch die wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen sehr zugesagt haben.
Auch schon damals, war damals schon Norbert Blüm dann jemand, den Sie bewundert haben? Den kennen viele junge Leute, kennen Norbert Blüm nur noch wegen eines einzigen Satzes, früherer Bundesarbeitsminister. Der Satz, der legendäre Satz, die Rente ist sicher. Was immer das auch bedeutet, aber das ist ein Satz sein, der für immer mit ihm verbunden bleibt. War das ein Grund, in die CDU einzutreten oder war das eher Wolfgang Schäuble?
Na, damals, also wegen Norbert Blüm bin ich nicht in die CDU eingetreten und Wolfgang Schäuble stand ja damals am Beginn seiner wirklich fulminanten Karriere. Er war zu dem Zeitpunkt, als ich in die CDU gegangen bin, war er parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion und ist dann wenige Monate später zum Kanzleramtsminister bei Helmut Kohl geworden. Aber ich bin in die Union gegangen, eben weil mir die Programmatik sehr stark gefallen hat. Das war noch nicht mal der Ausgangspunkt, dass ich jetzt von einzelnen Persönlichkeiten fasziniert gewesen wäre, sondern der Gesamtzusammenhang, all das, was man mit dem, was auch die Männer und Frauen, die die CDU nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet hatten, als Vorstellung für unser Land sich damals gedacht haben, das schien mir das Richtige zu sein. Also es waren weniger Einzelpersonen.
Die Programmatik der CDU damals.
DR Power Equipment is the industry leader in field and brush mowers. Their full line of machines are designed to clear acres of tough weeds, woody brush and saplings up to 3 inches thick, hour after hour, year after year. Just one mow, and you'll agree nothing stops a DR. Visit drpower.com to learn more and shop the sale today.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe. Like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Kann ich nicht in einem Satz zusammenfassen, aber ich habe einen wunderbaren Satz gefunden, einen wunderbaren Satz aus Wahlkampftagen. Und da werden Sie gleich auch was dazu sagen. Einen Satz, muss ich sagen, der hätte der CDU im vergangenen Bundestagswahlkampf sehr gut angestanden. Der Satz heißt, machen wir Politik über den Tag hinaus.
Ja, das war ja auch mein Slogan.
Das war Ihr Slogan.
Das war mein Slogan, als ich zum ersten Mal kandidiert habe, 1994. Also mein Ansatz war eigentlich zeitlebens der, dass wir Dinge verbessern müssen, dass wir sie verändern müssen, dass wir Reformen brauchen, aber dass wir auch immer schauen müssen, wo kommen wir her, worauf bauen wir auf und wir entwickeln die Dinge sozusagen organisch weiter. Deshalb war ich in der Union auch immer einer der sehr stark an solchen Veränderungsprozessen gearbeitet hat. Ich habe zum Beispiel Ende der 80er Jahre, das war ja noch lange bevor ich im Bundestag war, damals war ich Kreisvorsitzender der Jungen Union, habe ich ein Papier geschrieben, das hieß Umdenken, Perspektiven für eine Erneuerung der Union. Und dieses Papier hat damals in der hessischen CDU ziemlich Wirbel gemacht. Und man hat erstmal gedacht, da ist einer völlig verrückt. Trotzdem hatte ich nach wenigen Monaten dann einen enormen Zulauf, weil eine These damals war, dass der Umbruch in Osteuropa und insbesondere in der damaligen Sowjetunion möglicherweise ganz neue Chancen bietet, auch im Hinblick auf die deutsche Frage. Und dieses Papier ist ungefähr ein halbes Jahr. Ich habe das im Frühjahr 89 geschrieben und dann haben wir ja alle den deutschen Herbst 1989 erlebt. Und dann haben auf einmal all diejenigen, die im Frühjahr noch gesagt haben, stimmt irgendwas mit dem Sturm, nicht gesagt, Mensch, hat der ja fast hellseherische Fähigkeiten. Es waren natürlich keine hellseherischen Fähigkeiten, sondern es war auch ein Stück weit Analytik, dass hier sich neue Chancen eröffnen. Und das hat natürlich dann auch einen Weg geebnet, dass mich Menschen unterstützt haben, um später auch im Bundestag arbeiten zu können. Aber auch da habe ich dann immer an Reformprozessen mitgewirkt.
Wir brauchen noch Ihre hellseherischen Fähigkeiten, weil wir sprechen natürlich gleich noch darüber, was passiert mit der Krankenhausreform, was kommt auf Patienten zu. Ich würde trotzdem noch mal eins fragen, weil Sie waren sowohl parlamentarischer Staatssekretär im Kabinett Merkel I im Sozialministerium, richtig? Und ja. Dann waren im Bildungsministerium. Und dann waren Sie Staatssekretär im Arbeits- und Sozialministerium. Dann waren Sie Minister am Ende Ihrer politischen Karriere, unter anderem Familienminister, Jugend und so weiter im Saarland unter Annegret Kramp-Karrenbauer. Also praktisch bei den beiden, bei der prägenden Figur der CDU für fast zwei Jahrzehnte und bei der, die es eigentlich werden sollte. Ich habe mich immer, Annegret Kramp-Karrenbauer war auch mal in diesem Podcast zu Gast, damals als Bundesverteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende. Und ich frage mich immer heute, ist die nicht einfach viel zu früh zurückgetreten? Wäre Annegret Kramp-Karrenbauer, wenn sie einfach nicht zurückgetreten wäre damals, von heute gesehen nichtigen Gründen, wäre die heute nicht Kanzlerin?
Das ist eine spannende Hypothese. Das hätte in der Tat sein können. Ich denke mal, es gab zwei Gründe, die dazu geführt haben, dass die Amtszeit von Annegret Kramp-Karrenbauer viel zu kurz war und dass sie das Potenzial, was in ihr steckte, dann auch gar nicht entfalten konnte. Der erste Grund war der, dass sie nach der Europawahl 2019 sehr kurzfristig entschieden hat, dass sie die Nachfolge der Bundesverteidigungsministerin Frau von der Leyen, die ja dann Präsidentin der EU-Kommission wurde, antreten will. Und sie hatte aber bei ihrer Wahl zur CDU-Chefin eben damit geworben, dass sie bewusst kein Ministeramt hat, um sich voll auf die Partei zu konzentrieren. Und das war natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem und man hat es ja dann an den Umfragen auch gesehen, dass ab diesem Zeitpunkt wurde es einfach schwierig und in der Partei waren auf einmal diejenigen, die gesagt haben, da ist jemand, der sich mit voller Kraft nur um die Partei kümmert, ein Stück weit enttäuscht. Das hätte man aber trotzdem sicherlich alles gut überwinden können, wenn nicht die dramatische Zuspitzung der Lage in Thüringen nach der Landtagswahl im Herbst 2019 eingetreten wäre, bei der man dann auch Frau Kramp-Karrenbauer im Grunde genommen alleine gelassen hat mit einer Problemlösung, die man von außen überhaupt nicht hinbekommt. Und da war dann ein Punkt, wo sie gesagt hat, also so macht das eigentlich keinen Sinn. Und sie hat sich sicherlich da auch ein Stück weit alleine gelassen gefühlt und konnte eigentlich das, was sie auszeichnet als Person, wo sie, glaube ich, auch mit der Art, wie sie Politik macht, sehr gewinnend auftritt, viel zu früh nicht mehr aufzeigen. Also wir haben ja nicht erleben können, wie dann sozusagen ein Weg Richtung Kanzlerschaft bei Annegret Kramp-Karrenbauer verlaufen wäre.
Das ist das, was sozusagen der im Karriereweg von Olaf Scholz so innewohnt, der so sinngemäß gesagt hat, ja, wenn man zurücktritt, dann kann man am Ende auch nicht Kanzler werden, weil man einfach zurückgetreten ist und aus der Politik, hat aber vielleicht auch für die Menschen, die das dann gemacht haben, Vorteile. politische Karriere zu Ende. Sie sind dann DAK-Vorsitzender geworden und wir blicken zurück auf 250 Jahre. Ich habe das vorhin genannt, dass das Institut zum besten notleidender Handlungsdiener. So ging das los. Mhm. Was waren die notleidenden Handlungsdiener vor 250 Jahren?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Heute würde man sagen, das sind kaufmännische Angestellte. Mhm. Warum ging das mit den sogenannten notleidenden Handlungsdienern los? Und der Grund war, wir lebten ja damals im 18. Jahrhundert in einer ständigen Gesellschaft. Also die Menschen waren in Zünften organisiert. Wer in der Landwirtschaft war, war in festen Strukturen. Und im Grunde genommen war eigentlich für jeden gesorgt, mit wenigen Ausnahmen. Und dazu gehörten die Angestellten des wachsenden Kaufmannsstands. Und für diese kaufmännischen Angestellten gab es eigentlich keine vernünftige Absicherung. Und jetzt kommt der spannende Punkt, dass eben in Breslau die kaufmännischen Angestellten gesagt haben, wir nehmen das selber in die Hand. Wir bilden ein solches Institut, das für die Notfälle des Lebens uns absichert. Wir machen das jetzt aber nicht irgendwo gegen den Staat oder gegen unsere Kaufleute, gegen unsere Chefinnen und Chefs, oder damals waren es ja in erster Linie natürlich Männer in der Führungsverantwortung, sondern ganz nah sowohl am preußischen Staat als auch ganz nah und in Übereinstimmung mit den Arbeitgebern. Und wenn man dann mal überlegt, was ist das eigentlich für eine Grundidee gewesen, dann kann man sie so zusammenfassen, dass das so etwas ist wie die Geburtsstunde der selbstverwalteten Sozialversicherung. Mhm. Nämlich aus bürgerschaftlichem Engagement heraus wird soziale Sicherheit in eine staatsnahe Form gebracht, die eng mit dem Staat kooperiert und trotzdem ein Stück weit unabhängig ist. Und das ist das Geniale, dass man eben 1773/74 in Breslau etwas gemacht hat, was bis heute als eine Idee nicht nur durchgetragen hat, sondern in den Folge Einrichtungen, Institutionen, die entstanden sind, natürlich ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Bundesrepublik Deutschland in ihrer Geschichte auch ein erfolgreicher Sozialstaat geworden ist.
Das heißt, das Prinzip war damals schon so, verbessern Sie mich immer, wenn ich Unsinn erzähle, dass sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber eingezahlt haben in eine Kasse?
Nein, das war damals natürlich noch anders. Also Sie haben das für sich selber organisiert, auch selber eingezahlt, und es war auch nicht eine Krankenversicherung mit dem Leistungsspektrum, wie wir das heute haben,
schon klar,
sondern da waren Dinge, dass man überhaupt, wenn man krank wird, deshalb ist sozusagen auch das Krankengeld das Herzstück gewesen der Krankenversicherung, dass man da eine auskömmliche Entlohnung bekommt, auch wenn man sagen wir mal, im Ausland unterwegs ist. Man muss sich ja deutlich machen, Deutschland war ja damals ein Flickenteppich von Kleinstaaten gewesen, und man wird da krank, dass man da nicht mittellos ist, sondern dass dann auch die Rechnungen gezahlt werden können. Und ganz stark in dieser Kasse vertreten waren vor allen Dingen Junggesellen. Und zwar deshalb, weil die natürlich materiell noch nicht in der Lage waren, dass sie eine Familie ernähren konnten. Und für die gab es, was man sich heute nur noch ganz schwer nachvollziehen kann, aber für die war auch ein wichtiger Punkt, wenn dir etwas passiert und du verstirbst zu einem frühen Zeitpunkt, dann ist auch für eine ordentliche Beerdigung gesorgt. Also der Gedanke der Sterbekasse. Es war also ein relativ umfassender Gedanke, was brauche ich, um eine Absicherung gegen die Wechselfälle des Lebens, insbesondere natürlich mit Krankheit verbunden zu haben.
Also es ging gar nicht darum, wie kann ich einen Arzt bezahlen, weil einfach natürlich das ärztliche System damals ein Tick anders war als heute.
Das auch, aber es war nur ein Teil des Leistungsspektrums. Und dann ist natürlich nach und nach ist dieses Institut ja weiterentwickelt worden, und dann ist natürlich später auch eine Krankenversicherung entstanden, die schon sehr viel mehr gemein hat mit dem, was wir heute kennen.
Und man muss sich vorstellen, das ist sozusagen dieses Prinzip und diese Organisation noch 250 Jahre später gibt, ist ja tatsächlich sowas wie eine Sensation. Wie viele Firmen schaffen das über so lange? Ich weiß jetzt, wenn Sie sagen, es ist keine richtige Firma, aber es ist eine Unternehmung, ist es auf jeden Fall. Ist das denn noch zeitgemäß heute? Hat sich die Frage im Laufe dieser 250 Jahre mal eher mal gestellt, ob das Prinzip an sich zeitgemäß ist?
Ja, also das Prinzip, und deshalb ist natürlich wichtig, dass man sich nochmal bewusst macht, das war ja keine durchgängige Geschichte in diesen 250 Jahren. Es gab immer wieder Krisen, und das Prinzip hat ja sogar Diktaturen oder eine Diktatur überstanden. Denn in der Nazizeit war natürlich auch die damalige Kasse gleichgeschaltet und hatte mit dem, was wir uns unter einer Sozialversicherung vorstellen, natürlich eigentlich nichts mehr zu tun. Und jetzt kam das Spannende nach dem Zweiten Weltkrieg, als man überlegt hat, wie organisieren wir Krankenversicherung eben im Nachkriegsdeutschland und dann später in der Bundesrepublik. Dann war die Frage, woran können wir anknüpfen? Und das musste natürlich anknüpfen an die Zeit vor der Nazi-Diktatur. Und da hätte man vielleicht gedacht, na ja, dann knüpfen wir an Bismarck, weil der ja in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts sozusagen in der Breite den Startschuss für die Sozialversicherung gelegt hat. Aber Bismarck war natürlich ein obrigkeitsstaatlicher Ansatz, und deshalb waren alle heilfroh, dass es mit unserem Beginn in Breslau etwas gab, was von den Menschen selber entwickelt worden ist. Also wo nicht der preußische Ministerpräsident gesagt hat, organisiert hier mal eine Krankenkasse, sondern wo die Menschen selber gesagt haben, wir organisieren das und setzen uns dann gedanklich mit dem Staat und den Arbeitgebern zusammen und gucken, was es noch braucht. Mhm. Und deshalb war man nach dem Zweiten Weltkrieg eben so froh auf diese Historie. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass man bei den neuen Herausforderungen, wir reden ja von einer Zeitenwende, die sicherlich auch das Gesundheitswesen und die Pflege erreicht, dass wir auch bei den neuen Herausforderungen überlegen, was sind die Essentials, auf was kommt es an? Und das können wir dann natürlich auch sehr gut mit einem solchen System machen, denn wenn man sowas nicht hätte, müsste man es erfinden, dass eben nicht nur wie in anderen Ländern ein Ministerium auf der Bundesebene entscheidet, so und so soll das Gesundheitswesen weiterentwickelt werden, sondern dass wir Akteure haben, die auch aus eigenem Antrieb heraus sagen, wir organisieren das nach bestimmten Vorgaben selbst und es ist unser System, für das wir uns dann auch einsetzen. Aber es ist auch nicht selbstverständlich, dass das hält. Also die Tatsache, dass wir das jetzt 250 Jahre geschafft haben, bedeutet nicht, dass es in Deutschland ewig eine selbstverwaltete Sozialversicherung geben wird, sondern man muss immer wieder schauen, dass dieses System auch durch das, was es am Ende an Leistung erbringt, so überzeugt, dass die Menschen sagen, das soll weitergeführt werden.
Und da sind wir an dem Punkt, die Diskussion, die in Deutschland geführt wird, wo es dann immer heißt, wir haben ein System, ein Gesundheitssystem, was extrem komplex ist, extrem kompliziert, sehr teuer, aber es ist nicht unbedingt das beste Gesundheitssystem der Welt. Widerspruch?
Ein Stück weit schon. Also wir haben ja seit einigen Monaten eine Diskussion, bei der dann auch der Minister sich ein bisschen mit an die Spitze gestellt hat und hat gesagt, na ja, wir sind im internationalen Vergleich relativ teuer, aber wir seien nicht effizient. Mhm. Das wird dann an einigen Indikatoren festgemacht, dass man zum Beispiel sagt, bei der Lebenserwartung sind wir zurückgefallen. Das ist auch objektiv richtig. Jetzt muss man erstmal bei der Kostenbelastung schauen, dass ich natürlich aufpassen muss, dass ich nicht Äpfel mit Birnen vergleiche. Wir sind ein Land, in dem wir mittlerweile, Stichwort Babyboomer-Generation, sehr viel mehr ältere Menschen haben als viele andere europäische Länder. Und bei einer alternden Gesellschaft haben sie natürlich einen größeren Ausgabenbedarf für Gesundheit und Pflege, als wenn sie eine relativ junge Gesellschaft haben. Und wenn man das Ganze altersbereinigt oder nach der Altersstruktur bereinigt, dann sieht das so aus, dass wir auch kostenmäßig eher im Mittelfeld sind. Der zweite Punkt.
Und von der Qualität?
Und von der Qualität lässt sich, da müssen wir in der Tat besser werden. Da hat der Minister recht, da haben auch diejenigen aus der Wissenschaft recht, die sagen, da ist in den letzten Jahren vieles nicht mehr so gelaufen, wie es soll. Aber das bedeutet, wir müssen das Gesundheitswesen aktiv umbauen. Also das wird nicht besser oder effizienter, indem sie sagen, es bleibt erstmal alles so, wie es ist, aber die Leute sollen sich mehr Mühe geben. Und dieses aktiv Umbauen, da ist ja jetzt das beste Beispiel der Umbau der Krankenhauslandschaft. Also wenn Sie wollen, dass wir aus den bisher rund 1850 Krankenhäusern ein System machen, wo wir etwas weniger Krankenhäuser haben mit stärkerer Spezialisierung und diese Spezialisierung dann auch dazu führt, dass die Qualität ansteigt, wir aber in den Häusern, die nicht mehr als klassische Krankenhäuser arbeiten, sondern sozusagen an der Nahtstelle auch zur ambulanten Versorgung, das ist dann von der Technik hat das der Minister mal Level 1b Krankenhäuser genannt.
Der Minister, muss man sagen, ist Karl Lauterbach,
würde ich jetzt fragen, genau. Genau, Karl Lauterbach mal oder seine Kommission Level 1b Krankenhäuser, damit kann natürlich draußen kein Mensch was anfangen. Das heißt, faktisch sind das dann kleine Krankenhäuser, die eher Leistungen erbringen, die eben auch in der Versorgung im niedergelassenen Bereich für die Region wichtig sind. Und da muss ich das aber umbauen. Also ich brauche wahrscheinlich ein Jahrzehnt, wo ich erstmal auch Geld in die Hand nehmen muss, dass ich diese Krankenhauslandschaft komplett modernisiere. Und wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann wird es so sein, dass wir A, bessere Leistungen haben und möglicherweise auch bei der Kostenentwicklung besser dastehen als jetzt.
Aber das klingt für mich nach einem Plädoyer für diese Krankenhausreform, denn so wie ich es verstanden habe, ist es doch total sinnvoll. Man konzentriert sich, dass die Häuser, die etwas besonders gut machen, möglichst viele Patienten kriegen und dass Patienten eben, nehmen wir mal das berühmte Beispiel Hüfte, dass die nicht in eine Klinik gehen, wo die 4 Hüften machen im Jahr, sondern eine, wo die 15 Hüften am Tag machen. So. Und alle anderen, die kleineren Kliniken, werden zu sowas, wie Sie es eben beschrieben haben, zu so einer Art ambulanter Grundversorgung. Vielleicht ist dann noch, kann man da noch Kinder kriegen, aber gibt eine Notfallambulanz und so weiter. Das ist doch an sich total sinnvoll und trotzdem gibt es wieder viele, die sich darüber aufregen und sagen, das ist das Ende und das. Ich verstehe gar nicht diese Diskussion zum Beispiel, der ländliche Raum wird abgehängt. Ich kann das nur sozusagen aus den Erfahrungen mit Freunden, Bekannten und so sagen, die zum Beispiel in Schleswig-Holstein auf dem Land wohnen. Wenn die irgendwas haben, was speziell ist, dann gehen die natürlich in die großen Kliniken in Hamburg. Ich glaube, Asklepios in Hamburg hat 28% der Patienten kommen aus Schleswig-Holstein, ganz normal. Und es geht ja nicht darum, dass das Krankenhaus, in dem ich behandelt werde, möglichst in meiner Nähe ist. Sondern es geht darum, dass da einer ist, der das schon mal gemacht hat. Ja. Also an sich ist doch diese Krankenhausreform etwas, wo sie sagen müssten, Halleluja, endlich packen die es an. Das dauert jetzt 10 Jahre, aber ziehen wir es durch und dann in 10 Jahren sieht die Welt anders aus.
Ja, also ich habe ja mich auch immer sehr dafür eingesetzt, dass wir eine Krankenhausreform bekommen und dass wir vor allen Dingen den Transformationsprozess organisieren. Es gibt aber 2 ganz große Probleme bei dieser Reform, die sie auch insgesamt gefährden. Der eine Punkt betrifft den Umbauprozess, weil ja mit dem Stichwort Schuldenbremse der Bundesfinanzminister sagt, ihr bekommt keinen einzigen Cent. Ist man jetzt auf den Gedanken gekommen, den Umbau der Krankenhauslandschaft in wesentlichen Teilen über Beitragszahlungen der gesetzlichen Krankenkasse zu finanzieren. Das ist aber ein falscher Weg. Also zum einen, weil die Krankenkassen im Moment schon unterfinanziert sind. Das heißt, sie müssen die Beiträge erhöhen. Es ist aber auch zum Beispiel vom Bundesrechnungshof vor kurzem ganz klar gesagt worden, das wäre eine Zweckentfremdung von Beitragsgeldern. Und das ist einer der ganz großen Streitpunkte, dass die Art, wie dieser Umbauprozess gemacht werden soll, weder rechtlich noch in der Umsetzung so machbar ist. Also hier muss wirklich eine andere Form gefunden werden, wie ich diesen Umbauprozess angehe. Der zweite Punkt, Bund und Länder haben im letzten Jahr eigentlich über viele Monate gut zusammengearbeitet. Dann gab es aber im zweiten Halbjahr einen Entfremdungsprozess. Der hat dazu geführt, dass der Minister, also Herr Lauterbach, jetzt sagt, er möchte diese Reform sozusagen von Bundesseite alleine mit den Ampelfraktionen im Bundestag beschließen Und er will es als zustimmungsfreies Gesetz im Bundesrat machen. Das hat dazu geführt, dass sich die Länder jetzt komplett vor den Kopf gestoßen fühlen und darüber hinaus natürlich auch die Krankenhausgesellschaft. Und wenn ich eine Krankenhausreform machen will, bei der ja auch schon bei der Kompetenzverteilung nach dem Grundgesetz zwischen Bund und Ländern den Ländern ein wesentlicher Teil der Kompetenzen zusteht und ich mache das von Bundesseite ohne eine angemessene Beteiligung der Länder und der Betreiber der Krankenhäuser und der Krankenkassen, dann kann das nicht funktionieren. Deshalb auch an der Stelle nochmal ein ganz klarer Appell. Wir brauchen eine Reform, aber die kann nur gelingen, wenn Bund und Länder an einem Strang ziehen. Mir wäre es viel lieber, wir hätten ein Gesetz, das zustimmungspflichtig ist im Bundesrat, selbst wenn da noch mal 3 Monate länger miteinander gerungen werden muss. Aber der Druck ist so groß, dass sich eigentlich auch die Länder nicht erlauben können, dann zu sagen, nee, wir sagen nein, sondern ich denke, wenn man sie angemessen beteiligt, wird es einen solchen Kompromiss geben. Das, was wir jetzt haben, birgt die Gefahr, dass dann, wenn die Länder vor das Bundesverfassungsgericht gehen, sozusagen die rote Ampel kommt und das Bundesverfassungsgericht sagt, dass dieses Gesetz von Anfang an nichtig ist. Das haben wir ja beim Haushaltsurteil erlebt. Und das wäre natürlich die größte Katastrophe fürs Gesundheitswesen. Deshalb auch an der Stelle nochmal mein Appell. Bund und Länder müssen das gemeinsam kooperativ angehen. Sie sollten es in einer gemeinsamen Gesetzgebung im Bundestag und Bundesrat machen und nicht gegeneinander, weil so kann es nicht gehen.
Warum der Minister will das, weil er sonst Sorge hat, dass sich die Länder querstellen und sagen, ist zwar eigentlich gut, aber
ja,
das Krankenhaus bei mir, das muss so bleiben. Das ist die Problematik.
Der Minister hat natürlich die Erfahrung gemacht, dass jeder Akteur mit Sonderwünschen kommt und er befürchtet, die Reform würde verwässert. Aber umgekehrt ist natürlich die Vorstellung, dass sich eine solche Reform, die ja nicht nur für 2-3 Jahre gelten soll, sondern unser Krankenhaussystem für die nächsten 2-3 Jahrzehnte eben auch im internationalen Vergleich zukunftsfähig gestalten soll, das kann nur funktionieren, wenn man sich mit den Hauptakteuren zusammenrauft. Also im Gegeneinander kann es nicht funktionieren. Und das wäre verhängnisvoll natürlich auch für die Akzeptanz und das Vertrauen der Menschen in die Politik, wenn wir jetzt in diesem wichtigen Feld der Gesundheitspolitik in eine Situation kämen, wo das Verfassungsgericht dann auf einmal bei wichtigen Elementen die rote Karte zeigen würde.
Kann das ganze System überhaupt funktionieren? Und damit meine ich zunächst auch die Krankenhausreform, aber grundsätzlich, wenn wir dabei bleiben, dass es gesetzlich Versicherte gibt, dass es Privatversicherte übrigens gar nicht so viele gibt in Deutschland, wie man immer denkt, und vor allen Dingen, dass es Beamte gibt, die aus dem ganzen System eigentlich komplett raus sind. Funktioniert das? Das ist das Stichwort Bürgerversicherung. Ich weiß, als ich damals 30 war und mich mit den Themen beschäftigt habe, haben alle gesagt, weißt du was, mach dir jetzt keine Sorgen, du kannst auch ruhig in die private Krankenversicherung jetzt gehen, mach dir keinen Kopf, die gibt es nicht mehr in 10 oder 15 Jahren. Das ist aber jetzt 25 Jahre her. Und mein Gefühl ist, dass wir doch, dass sozusagen das, wo man groß ran muss, tatsächlich an diesen Dreiklang ist und wahrscheinlich am stärksten. Sind Sie Beamter? Sind Sie, Sie sind Teilbeamter? Sie sind jetzt nicht mehr Beamter, aber Sie waren Beamter oder wie
ist das? Ich war Beamter, ich bin aber wieder gewechselt in die DRK Gesundheit. Das war mir wichtig, dass ich als Kassenchef auch in meiner Kasse versichert bin.
Genau, aber ist das nicht auch ein Kernthema bei all den Dingen, wenn man über das Gesundheitssystem spricht, dass es mit diesem Dreiklang nicht funktionieren wird, das grundlegend zu reformieren, das Gesundheitssystem?
Ja, da haben Sie recht. Also in der Vergangenheit hat man immer argumentiert, kein Mensch würde, wenn Sie zum Beispiel die Aufgabe bekommen, für einen jungen Staat etwa in der Südsee ein Gesundheitswesen zu entwickeln, würde diese Aufteilung zwischen gesetzlicher Versicherung und Privatversicherung und Beamtenversorgung machen. Aber wenn man sie hat, dann muss man dabei bleiben. Dieses Argument trägt aber für die Zukunft nicht mehr. Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen auch hier Veränderungen vornehmen. Und das gravierendste Beispiel ist natürlich die Beamtenversorgung. Dadurch, dass wir ja immer mehr Bereiche haben, auch von staatlichem Handeln, wo es neben Mitarbeitenden, die einen Beamtenstatus haben, auch welche im Angestelltenverhältnis gibt. Also ich verweise mal auf die Schulen, wo sie beamtete Lehrer haben und wo sie angestellte Lehrer haben. Da gibt es doch keinen logischen Grund, warum ich für diejenigen, die im Beamtenverhältnis sind, eine andere Organisation für die Gesundheitsversorgung mache, als ich das bei den Angestellten entsprechend organisiere. Und das ist einer der wesentlichen oder einer der zentralen Treiber auch dafür, dass wir auch in Zukunft schauen müssen, wie wir hier das System weiterentwickeln. Was im Übrigen gar nicht geht, das halte ich für einen sozialpolitischen Skandal, dass man gesagt hat, die Gesundheitsversorgung der Bezieher von Bürgergeld, die soll weitgehend die gesetzliche Krankenversicherung machen. Aber wenn jemand ins Bürgergeld fällt, der privatversichert ist, dann bleibt er natürlich bei der Privatversicherung im Basistarif.
Und nun zahlt der Staat die Privatversicherung dann.
Ja, und der Staat zahlt für den Basistarif in der Privatversicherung über 400 Euro, während er der gesetzlichen Krankenversicherung nur etwa 120 Euro zahlt. Und das bedeutet, dass die gesetzliche Krankenversicherung hier unterfinanziert ist in einer Dimension von 9 Milliarden Euro. Mhm. Das ist erst vor wenigen Wochen oder vor wenigen Tagen in einem neuen Gutachten des IGES-Institutes belegt worden, während die Privatversicherung 3,5-mal so viel Finanzmittel für Bürgergeldempfangende bekommt wie die gesetzliche Krankenversicherung. Das ist ein unhaltbarer Zustand und auch der macht deutlich, dass wir praktisch dieses duale System in der derzeit bestehenden Form so auf Dauer nicht mehr weiterführen können, zumindest dann nicht, wenn diese eklatanten Gerechtigkeitsprobleme nicht beseitigt werden.
Und, da bin ich aber an dem Punkt wieder, vor 25 Jahren hat jemand anders, nicht Sie, mir genau dasselbe erzählt. Und dass wir werden es auf Dauer nicht halten können. Und wir brauchen doch eigentlich, verbessern Sie mich bitte, auch im Gesundheitssystem so eine Art Deutschland-Ticket-Effekt, oder? Also das ist ja auch so ein System gewesen, ein gigantisches System der öffentlichen Personennahverkehr, das niemand durchschaut hat. Und dann, bumm, heute haben wir alle ein Ticket in der Tasche und ich gucke gar nicht mehr. Ich steige in eine Bahn ein, ich steige in den Bus ein und muss gar nicht mehr gucken. Wie könnte das aussehen? Ist es noch das Modell der Bürgerversicherung, was Sie dann bevorzugen würden?
Also die Bürgerversicherung in ihrer Originalvariante wird so, glaube ich, heute von niemandem mehr gefordert. Mhm. Interessanterweise hat ja auch Professor Lauterbach jetzt als Minister da eigentlich überhaupt nichts mehr in diese Richtung unternommen. Aber wir müssen im Grunde genommen dort ansetzen, wo es eklatante Unterschiede in der Behandlung oder im Umgang gibt, die nicht gerechtfertigt sind. Und einer der zentralen Punkte ist eben, dass diese Unterfinanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung in der Dimension von 9 Milliarden Euro beendet werden muss, was auch nicht geht, weil da wird's jetzt wirklich eigentlich schon fast unanständig, dass man sagt, dieser Transformationsprozess, also Umbau der Krankenhauslandschaft, soll ausschließlich von den Beitragszahlern in der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert werden und nicht vom Privatversicherten.
Und auch nicht von den, also das heißt nicht vom Privatversicherten, das heißt auch nicht von den Beamten.
Ja, genau. Und das setzt sich fort bei der Diskussion, die im Moment geführt wird. Mehr Medizinstudienplätze müssten auch mitfinanziert werden über das Gesundheitswesen selber. Und da ist der Vorschlag, den im Moment die Ampelakteure machen, naja, dann sollen die Beitragszahler der GKV die Hälfte dieser Kosten übernehmen, aber selbstverständlich nicht die Privatversicherung. Mhm. Und das kann doch nicht sein. Jeder Privatversicherte sitzt doch auch in der Arztpraxis. Jeder Privatversicherte geht doch auch ins Krankenhaus.
Profitiert im Zweifel überproportional davon, weil er schneller einen Termin kriegt und schneller ein Bett und was auch immer.
Ja. Ne? Ja. Und diese eklatante Benachteiligung der gesetzlichen Krankenversicherung, die muss beendet werden. Weil
aber das Einfachste wäre, wenn man das ganze System beendet. Aber ich höre bei Ihnen raus, dass der Mut dazu fehlt oder dass das System, wie hat Olaf Scholz das neulich so schön gesagt, wir haben uns, also er bezog sich nicht nur auf das Gesundheitssystem, sondern auf viele Systeme in Deutschland, wir haben uns in diesem Staat verheddert. Also wird dieses System grundsätzlich nicht mehr angepackt, sondern immer wieder versucht, das über irgendein Gegeneinander dann hinzukriegen?
Naja, wenn Sie es Sie haben natürlich ja auch Rechtsansprüche. Sie können ja nicht von jetzt auf gleich ein System abschaffen. Also die Menschen haben ja auch Eigentumsansprüche. Wenn sie einen Versicherungsvertrag geschlossen haben, kann der Staat ja nicht hingehen und sagen, der wird jetzt sofort aufgelöst. Das gilt natürlich gegenüber der Privatversicherung genauso, wie es auch gegenüber der Sozialversicherung nicht sein darf, dass jetzt irgendeiner hingehen würde und würde sagen, so, wir schließen sämtliche Krankenkassen und organisieren das jetzt über das Bundesgesundheitsministerium. Und das ist eben die Frage, wenn Sie das System weiterentwickeln wollen, dann muss man überlegen, welche Rolle kann in Zukunft der jeweilige Akteur spielen, also zum Beispiel auch Zusatzversicherungen und solche Dinge. Und vor allen Dingen, wie komme ich von A nach B? Also es ist ähnlich wie die Transformation der Krankenhauslandschaft. So müssten Sie, wenn Sie Änderungen in der Gesundheitsversorgung durch Krankenkassen und Privatversicherungen machen wollen, natürlich auch überlegen, wie komme ich von dem alten System hin zu einem neuen System.
Das neue System muss ja nicht nur, vor allen Dingen soll es natürlich besser werden, aber es muss halt auch einfach schlicht günstiger und effizienter werden. Erstmal haben Sie aber vorhergesagt, fürs kommende Jahr wird es für die gesetzlich Versicherten Beitragserhöhungen geben. Dann ist man fast schon gewohnt, aber Sie sagen, das wird wahrscheinlich deutliche Beitragserhöhungen geben müssen, wenn die Reform so kommt, wie sie angekündigt ist.
Ja, wir haben ja eben zum einen die schon angesprochene Unterfinanzierung. Wenn diese 9 Milliarden Euro, die laut Koalitionsvertrag ja eigentlich vorgesehen waren, dass der Bund die den Krankenkassen bezahlen sollte, dann bräuchten wir im nächsten Jahr keine Beitragserhöhung. Aber die kommt ja nicht. Und man lastet der GKV natürlich im Moment immer mehr Aufgaben auf, die sie eigentlich nicht übernehmen müsste. Dazu kommt, dass man natürlich in einer alternden Gesellschaft, wie wir es sind, zusammen mit dem medizinisch-technischen Fortschritt eine Scherenentwicklung hat, die dazu führt, dass es ohnehin bis zu dem Zeitpunkt, wo dann praktisch der Höhepunkt des Babyboomer-Effekts erreicht ist, also Mitte der 30er Jahre, erst einmal einen vermutlich zu einem Anstieg der Beiträge kommen müsste, es sei denn, man würde einen Teil dieses Anstiegsbedarfs, was sachgerecht wäre, über höhere steuerfinanzierte Bundeszuschüsse abdecken.
Oder es sei denn, das könnte man ja auch machen, das hat man ja auch bei der Energiekrise gemacht, hat gesagt, so Leute, jetzt dreht mal, ne, das sind ja alle Politiker, Robert Habeck und der Bundespräsident und was weiß ich alles, sagt jetzt mal, gehen wir mal auf 19 Grad runter. Nicht mehr 21 Grad, sondern 19 Grad oder 18 Grad. Man könnte den Deutschen ja auch sagen, das ist ja ein Vorwurf, den Deutschen immer gemacht wird. Geht doch mal so viel, hat auch Olaf Scholz gesagt, wenn die Deutschen so viel zum Arzt gehen, würden wir die Holländer, hätten wir ein viel geringeres Problem. Wenn die Deutschen so viele neue Knie und Hüfte kriegen würden wie die Engländer, hätten wir geringere Probleme. Ist das nicht auch mal ein Appell zu sagen, überlegt mal, wann ihr euch krank meldet, ob ihr euch am Rücken operieren lasst, ob ihr eine Knieoperation macht, von denen erwiesenermaßen 90% eigentlich gar nichts bringen und so weiter und so weiter?
Also da muss man in der Analyse, wenn man das sauber analysieren will, eigentlich verschiedene Effekte unterscheiden. Ein Effekt ist, dass wir einen Hang haben zur bürokratischen Perfektion und unterstellen den Menschen, sie wollten sozusagen nicht ehrlich sein. Das halte ich für falsch. Also das ist nicht mein Menschenbild. Aber das hat dazu geführt, dass man gesagt hat, im Grunde musst du für jede Krankmeldung in die Arztpraxis gehen. Und ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass eine telefonische Krankschreibung möglich wird.
Dann haben ist viele jetzt möglich, gesagt, genau.
Ist ja. Ganz gute Idee, aber ist es dann nicht so, dass das missbräuchlich gemacht wird? Also wir haben wirklich Jahre gebraucht, bis so eine Vereinfachung gekommen ist. Und wenn ich nicht mehr wegen jeder Erkrankung aus formalen Gründen in die Arztpraxis gehen muss, ist das natürlich eine wesentliche Entlastung. Da hat Herr Lauterbach übrigens jetzt auch beim neuen Versorgungsgesetz, beim GSVG, also Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, auch Elemente, die dazu beitragen müssen, dass man bestimmte Arztbesuche nicht mehr machen muss, wenn eigentlich sowohl für den Arzt als auch den Patienten klar ist, dass es ein Folgerezept gibt oder wie der Behandlungsgang aussieht. Das ist ein Punkt, wo wir sozusagen ganz bewusst den Bürokratiewahn so auf die Spitze getrieben haben, dass er am Ende zu Rekordwerten im internationalen Vergleich bei Arztbesuchen geführt hat, dass er aber auch Kosten und bürokratischen Aufwand aufgelöst hat, den man eigentlich nicht braucht. Ein zweiter Effekt ist die Frage, sind wir vernünftig aufgestellt in der Diagnostik? Und da ist natürlich wichtig, dass man verstärkt auf Zweitmeinungen setzt, denn natürlich ist eine beachtliche Zahl von Knie- oder Hüftoperationen nicht notwendig. Das heißt, hier ist es sehr, sehr wichtig, dass eben nochmal eine zweite Meinung eingeholt wird und geschaut wird, ist es hier sinnvoller, konservativ zu behandeln oder gleich zu operieren. Da hätten wir aber eine Riesenchance, dass wir hier wirklich qualitativ einen Sprung nach vorne machen, wenn im nächsten Jahr die elektronische Patientenakte für alle kommt, ja, flächendeckend.
Mhm. Kommt sie denn? Das ist ja auch so. Ich will nicht sagen, das ist nicht seit 30 Jahren das Thema, aber auch schon länger. Ne? Das sind diese Geschichten. Und ich frage mich, glauben Sie die selber noch? Das ist jetzt gar nicht böse gegen Sie gemeint, sondern wenn dann Politiker sagen, und was wir jetzt wirklich angehen müssen, und da sind wir uns auch einig, neulich jetzt Macron und Scholz auch mit einem, ich glaube, einem Artikel in der Financial Times oder FAZ, ja, Bürokratieabbau. Wie heißt das Gesetz, was Sie eben gerade gesagt haben? Das
Versorgungsstärkungsgesetz.
So, das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Und da weiß man doch, die erzählen was von Bürokratieabbau und es wird immer schlimmer. Und wenn man mit Ärzten, wenn man mit Krankenhäusern spricht, ich musste neulich mir eine Bandage für den Fuß in einem Sanitätshaus abholen. Das war eigentlich gar nicht so schlimm. Die Bandage kostete 75 Euro und sie war auch da. Ich musste 3 Seiten ausfüllen und 4-mal unterschreiben. Und da ging es um datenschutzrechtliche Geschichten. Ich sage, Leute, ich will nur eine Bandage. Da macht man ja gar nicht dran denken. So, aber es ist doch tatsächlich, da müssen doch auch Sie anhand der Vorgaben, Sie müssen doch verzweifeln.
Ja.
Nach 250 Jahren.
Das machen wir ja auch. vor allen Dingen ist aber unser Umgang mit dem Thema Digitalisierung, das ist ja kein Problem nur des Gesundheitswesens, sondern eigentlich ein nationales Problem. Da sind wir in Deutschland, wenn wir das mit unseren europäischen Nachbarländern vergleichen, ja oftmals in einer Situation, die ist nur noch zum Fremdschämen. Mhm. Wir haben seit 20 Jahren versucht, das umzusetzen, was jetzt mit der elektronischen Patientenakte für alle kommen soll im nächsten Jahr. Und ich bin bei vielen Veranstaltungen und in vielen Gesprächen, wo ich versuche deutlich zu machen, dieser Anlauf darf nicht mehr gegen die Wand gefahren werden, weil dann weiß ich auch nicht mehr, was wir machen sollten. Und unsere Nachbarn lachen uns ja schon fast aus, dass wir das nicht hinbekommen haben. Und da ist jetzt halt wirklich der Punkt, dass von der Technik wird das ja funktionieren, dass wir dann aber im nächsten Jahr eine Situation haben, dass für all die Patientinnen und Patienten, die nicht bewusst einen Widerspruch eingelegt haben, dass sie das nicht wollen, das ist natürlich auch möglich, wenn einer sagt, ich will nicht, dass die Dinge alle dokumentiert werden auf der Patientenakte, hat er das Recht dazu. Aber für diejenigen, die sagen, das ist für mich eine Riesenchance, ich will, dass es eben eine solche Dokumentation gibt, weil dann meine Behandlungsqualität auch besser werden wird. Und dann haben sie natürlich eine sehr viel bessere Basis auch für die ärztliche Diagnostik. Sie haben natürlich Riesenchancen, dass dann auch die Krankenkassen den Versicherten eben Mehrwerte bieten können, wo man dann eben eine Behandlung und Therapien aus einem Guss machen kann. Das ist heute in unserem zerklüfteten System ja eigentlich noch gar nicht möglich. Und deshalb denke ich, dass diese Patientenakte für alle wirklich einen Durchbruch schaffen kann, um erkennbar die Versorgungsqualität im deutschen Gesundheitswesen zu verbessern. Das wäre wirklich, wenn wir das hinbekommen, wäre das wirklich ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Effizienz.
Genau, und wir stellen wieder einmal fest, also am Ende ist es tatsächlich dieses, dass wir uns das Leben selber schwer machen. Ich muss immer dran denken, wenn man mit dem Finanzamt zu tun hat und man selber ja mit dem Finanzamt nur digital kommunizieren darf, ich aber nach wie vor vom Finanzamt alle 2 Wochen mindestens 3 Briefe bekomme und denke, Moment mal, warum geht es in die andere Richtung? Ich war jetzt neulich, als die Europawahl war und ich Wahlunterlagen bestellen sollte, da sieht man auch mal schon mal, wie man geeicht ist. Dachte ich, okay, jetzt muss ich diesen Zettel, den ich dazu geschickt habe, ausfüllen und da zurückschicken, bis meine Frau sagte, hast du nicht gesehen, da ist ein QR-Code drauf. Ist ganz, und dann war es auf einmal ganz einfach. Und man denkt, es gibt so viele Dinge, die so einfach sein könnten. Aber wir haben ja jetzt 250 Jahre Zeit. Ich erspare Ihnen jetzt die Frage, ob es die DAK in 250 Jahren noch gibt. Erstens, wie sollen Sie das sagen? Zweitens, wer soll nachprüfen, ob Sie recht hatten? Ich wünsche, was gibt es ein Geschenk an die 5,5 Millionen Mitglieder? Gab es oder gibt es noch ein Geschenk?
Für unsere 5,5 Millionen
Kann ja sein,
Versicherten haben wir haben ja eine Mitgliederzeitschrift, ein Mitgliedermagazin Fit und da hatten wir in der letzten Ausgabe eine besondere Ausgabe, wo eben immer wieder zu den einzelnen Themen auch Beispiele aus unserer langen Geschichte aufgezeigt worden sind. Und das ist schon ganz spannend, wie das in den 50er oder 60er Jahren war, welche Themen da im Vordergrund standen. Und ich habe auch schon die Reaktion bekommen, dass die eine oder der andere sich gemeldet hat und hat gesagt, Mensch, das ist ja toll, das ist eine Ausgabe, die kommt nicht sozusagen in die Papierablage, sondern die legen wir uns in den Bücherschrank.
Schön, dass Sie auch noch Papierzeitung machen, sehr gut. Vielen Dank, Herr Stormer, große Freude gemacht, Dankeschön.
Mir auch, Dankeschön.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Ja. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.